Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich suche Lorenzo Cardi. Es geht um die Stelle der Chefköchin. Das Restaurant, der charmante Ort.
Das ist hier im Heim.
Und das heißt?
Also, das sind Minderjährige, die auf Papiere warten. Migranten. Wir haben ein bisschen extrapoliert.
Ja, und trotzdem wird da dann irgendwann mal richtig toll gekocht. Die Küchenbrigade, das ist so eine Geschichte, wo man denkt, ach, habe ich eigentlich schon mal gesehen, vielleicht gar nicht so eine richtige große Lust wieder auf eine französische Sozialkomödie. Und dann sieht man es und ist doch wieder ergriffen und fragt sich, wie geht das immer wieder? Wir werden darüber nachdenken und darüber reden. Außerdem natürlich reden wir über den wahrscheinlich ultimativen David Bowie-Film Moonage Daydream. Und wir haben weitere biografische Filme über Lee Schwarzer, über das Werk von Pina Bausch, über all diese Filme werden wir in den kommenden 2 Stunden sprechen. Herzlich willkommen dazu. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Viele Leute haben mich schon darauf angesprochen, viele Leute freuen sich und sind wahnsinnig neugierig auf diesen Film, auf den Film, der erzählt von David Bowie. Und damit erstmal ganz herzlich willkommen, MC Lück ist mal wieder da.
Hallo.
Und die Rede ist von Moonage Daydream, der David Bowie-Film, vielleicht schlechthin, schon auch durch die besonderen Möglichkeiten, die der Regisseur Brad Morgan hier hatte. Darüber reden wir auch noch, was für Material ihr hier verwenden konnte für diesen Film. Ein Mann, der schon sehr interessante Musikfilme gemacht hat, wie Crossfire Hurricanes über die Stones oder auch Cobain Montage of Heck. Das war dieses sehr einfühlsame Porträt von Kurt Cobain. Jetzt aber David Bowie. Und bevor wir über alles ganz in Ruhe reden können, mal die Frage grundsätzlich. Also du bist ein großer Fan von ihm, nicht nur du, ganz klar. Aber hat dich dieser Film begeistern können? Denn wie gesagt, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch.
Ja, absolut. Also dieser Film ist ein Trip, kein Dokumentarfilm, keine Biografie, sondern David Bowie pur. Eine Collage mehr als alles andere. Ja, ich würde sogar so weit gehen und Moonage Daydream als ein Kunstwerk bezeichnen. Fast 3 Stunden lang bereichert dieses Mammutwerk von Brad Morgan jeden Bowie-Fan. Selbst wer von sich glaubte, David Bowie zu kennen oder viel über ihn zu wissen, lernt hier eine Menge dazu. Das Material, vieles nie zuvor gesehen, ist einmalig und die Schnitte, die Dynamik des Films sind ebenso atemberaubend wie überwältigend. Ein Muss, finde ich, für Bowie-Fans. Ein Film, der auch in 100 Jahren den Menschen diesen absoluten Ausnahmekünstler so nahe bringen wird, wie es kein anderer Film über Bowie bisher auch nur ansatzweise geschafft hat.
Du bist ja nun wahrlich nicht zum ersten Mal in dieser Sendung, hast uns immer wieder auch sehenswerte Filme vorgestellt, Musikfilme, aber so habe ich dich wirklich noch nie sprechen hören.
Ja, weil es auch noch nie so einen Film gibt, der wird noch in 5000 Jahren Bestand haben, wie Filmemacher Brad Morgan selbst glaubt. Er sagt, wenn eine Kopie von Moonage Daydream vor der Selbstzerstörung unserer Welt irgendwo vergraben und von Aliens nach 5000 Jahren ausgegraben würde, wüssten diese außer nicht, ob David Bowie der Hohepriester einer vergangenen Kultur, einer verschütteten Religion oder gar einer der ihren gewesen wäre.
Earth destroys itself and 5000 years in the future some sentient beings come down to Earth and they find this film. They wouldn't know whether this was a fiction, a non-fiction, a prophet, a religion that might have existed in the 20th century. Or perhaps it's one of their own.
Du hast ja schon gesagt, dass der Regisseur hier also aus der Fülle, aus der Überfülle von Material schöpfen konnte. Woher kommt dieses Material? Wie hat er Zugang bekommen?
Er ist der Einzige, der Zugang zum The David Bowie Estate hat, also der Nachlassverwaltung von Bowies Erbe. Und in diesem Erbe befinden sich über 5 Millionen Einheiten, Fotos, Videos, Interviews. Und all das hat Brad Morgan sichten dürfen. Und er wollte den Film so geheimnisvoll wie möglich halten, deswegen gibt es auch keine Interviews mit Zeitzeugen oder Wegbegleiterinnen, nur ein paar legendäre TV-Ausschnitte. Ansonsten wirkt allein David Bowie primär mit seinen Gedanken und philosophischen Lebensweisheiten. Er ist wie ein Führer durch seine eigene Geschichte, ein quasi formloser Film, wie ein Mandala, ohne Anfang, ohne Ende.
I wanted the film to be mysterious and formless and shapeless and to be like a mandala where you sort of, there's no beginning and no middle or end, as David says. That David was kind of like the historian, the cultural historian, he was like filtering through this whole experience.
So beschreibt er also selbst seinen Film. Er hat 5 Jahre dran gearbeitet, dieser Brad Morgan. Ohne Editor, ohne Team, ganz allein hat er dieses Material gesichtet, also diese Hinterlassenschaften. Und er ist dabei nicht verrückt geworden, hat allerdings wohl einen Herzinfarkt bekommen und fiel für 3 Tage sogar ins Koma. Also das war schon eine Wahnsinnsarbeit. Das merkt man daran auch, ne?
Ja, das ist eigentlich eine Geschichte für sich. Brad Morgan war Zeit seines Lebens ein von der Arbeit besessener Mensch und Moonage Daydream hat ihn fast ins Grab gebracht. Aber nachdem nachdem er seinen Herzinfarkt überwunden hatte, wurde David Bowie nicht nur sein filmisches Objekt, sondern Bowies Worte wurden für Brad Morgan zum Leitfaden für ein neues, bewussteres Leben. Keinesfalls, so der Filmemacher und Vater, wollte er ein hektisches Leben und ein frühes Sterben seinen Kindern als Leitfaden für ihr eigenes Leben hinterlassen.
God damn, I came so close to dying. If I had died, what was the sort of meaning of, what was the purpose? What are my children going to take? I was dead at 47 and I didn't want to leave that to my children as my message.
Nach dem Herzinfarkt kam dann die Pandemie. Brad Morgan hatte sein Leben zwar gerettet, entschleunigt, doch nun kam die Einsamkeit. Und auch hier wurden Bowies Worte seine Begleiter. Die Obsession, dem Ausnahmekünstler so nahe zu kommen wie kaum ein Mensch zuvor, blieb dem Filmemacher, der absolut alles konsumierte, über 5 Millionen verschiedene Einheiten.
David Bowies Words were my companion for the pandemic. I was isolated, and David was the greatest guide to get me through this period of my life. Because I had been so alone with this film for so many years.
In der Tat wirklich eine außergewöhnliche Geschichte über einen außergewöhnlichen Film, der mit 2 Stunden und 45 Minuten ja dann wirklich auch entsprechend ziemlich lang geworden ist.
Absolut. Und der Film findet auch kein Ende. Oder besser gesagt, er findet ein Ende nach dem anderen. Brad Morgan begegnet dieser Kritik, indem er sagt, dass die letzten Kapitel seiner Collage folgerichtig sind. David Bowie trifft das Modell Iman, die beiden heiraten und Bowie findet erstmals ein Zuhause. Danach bleiben nur noch seine Verabschiedung und die Wiederauferstehung, so der Filmemacher.
For me, there is only one conclusion. He meets Iman and he finds a home. Essentially followed by his like wrap-up, you know, his parting thoughts. And then the resurrection.
Moonage Daydream, diese einmalige Bowie-Collage, erfordert höchste Konzentration bis zum Schluss. Das muss ich sagen, Knut, 2 Stunden, 45 Minuten.
Ja,
Brad Morgan gibt unumwunden zu und spricht davon, dass alle Besucherinnen am Ende des Films, wie er sich ausdrückt, sicherlich etwas extra Gas im Tank hätten.
You are not alone in your assessment. And I have on occasion told people during the intro that the movie's 2 hours and 45 minutes long. So when they get to the end, they still have a little extra gas in the tank.
Aber ganz offensichtlich lohnt sich wirklich die Mühe. Für dich war es ein Riesentrip und für alle Fans von David Bowie wird es ein großes Ereignis sein. Moonage Daydream wurde ja eigentlich für IMAX-Kinos in Szene gesetzt, überzeugt aber auch auf normal großen Leinwänden. Auf jeden Fall sollte man aber die Chance nutzen und den Film im Kino sehen, denke ich.
Ja, absolut, absolut.
Vielen Dank dir, MC Lücke, war das über Moonage Daydream und wir hören natürlich jetzt auch das Lied, das diesem Film seinen Titel gegeben hat.
I'm an alligator.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Mal wieder reden wir über eine französische Sozialkomödie. Gefühlt kommt ja jede Woche eine ins Kino zu uns und immer wieder sind es doch schöne Entdeckungen. Wir erinnern uns, vor 3 Jahren zum Beispiel gab es den Film Der Glanz der Unsichtbaren über obdachlose Frauen, die sich dagegen wehren, von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Es war eine Komödie, die wirklich Hoffnung gemacht hat und Regie führte damals Louis-Julien Petit, der nun einen neuen Film gemacht hat, Die Küchenbrigade. Und dort treffen eine arbeitslose Chefköchin und Minderjährige Migranten in einem Heim aufeinander. Der Regisseur war letzte Woche in Deutschland, um seinen Film vorzustellen und Jörg Taschmann hat die getroffen. Grüß dich erstmal, Jörg. Hallo, hallo.
Ja, grüß dich, Knut.
Ja, dieser Stoff, also da haben wir diese Frau, diese Chefköchin, die ja mal höhere Pläne hatte, die ja viel mehr erreichen wollte. Nun landet sie in dieser Kantine in einem Wohnheim für minderjährige Migranten, leitet dort eben diese Kantine und man denkt ja, das wäre doch eher ein Stoff für ein großes Sozialdrama, nicht unbedingt für eine Komödie.
Naja, Kathi Marie heißt diese Köchin, die sich eigentlich unabhängig machen wollte, die für eine Köchin arbeitet, die in einer Kochshow The Cook das große Sagen hat und sie da auch unterdrückt und irgendwann reicht es ihr, sie schmeißt alles hin und denkt, es gibt genug Leute, die wirklich gute Kochkunst wollen, merkt dann aber, so einfach ist es nicht auf dem freien Arbeitsmarkt und nimmt dann notgedrungen eine Stelle in einem Wohnheim für minderjährige Migranten an und muss da in der Kantine kochen. Mhm. Da gibt's aber eigentlich nur Ravioli mit Tomatensauce aus der Dose und die Jungs wollen eigentlich nur das essen und dann Fußball spielen. Und das geht ihr natürlich voll gegen den Strich, gegen ihre Ehre als Chefköchin. Dann wäscht sie die Ravioli erstmal ab, kreiert dann liebevoll so ein neues Gericht, so mit einzelnen 10 Ravioli-Stückchen, wundervoll drapiert. Das dauert Stunden. Bis dahin sind die Jugendlichen fast alle schon wieder verschwunden. Dann bleibt fast keiner übrig, der das genießen kann, was auch ein sehr schönes Symbol irgendwo ist. Ne? Und es fängt also ein bisschen tragikomisch an und natürlich ein großes Missverständnis.
Es gibt viele Missverständnisse, es gibt Gegensätze, es wird auch nicht nicht weggewischt, finde ich unbedingt, was es da auch so für Widersprüche gibt. Das Problem zum Beispiel zu akzeptieren, dass eine Frau auch ein Chef sein kann, das fällt ihnen ja zum Teil wirklich sehr schwer. Das können sehr gute Komödien werden und in Frankreich ist daraus eben dieses eigene Genre geworden, so würde ich es fast nennen, die Sozialkomödie. Man fragt sich natürlich, ist es dem Regisseur jetzt hier wieder gelungen, genau diese Gratwanderung hinzubekommen?
Also diese Cathy Marie, gespielt von Audrey Lamy, ist zunächst sehr ungeduldig, überfordert, auch unwillig. Sie muss diesen schlecht bezahlten Job annehmen. Und das Komische ist, dass ihr eigentlich diese jungen Männer, diese Jungs, wirklich gerne helfen wollen, nur eben keine Ahnung von Küche, Kochen und Essen haben. Und dann entsteht so langsam dann doch so eine Verbindung, als sie merkt, dass wenn sie ihr Wissen weitergibt, dass dadurch was Neues entsteht. Und dieser dramatische und ernste Hintergrund der Geschichte besteht auch darin, dass eben in Frankreich minderjährige Jugendliche, die Migranten sind und keine Arbeit oder einen Ausbildungsplatz haben oder auf die Schule gehen, die werden mit ihrer Volljährigkeit, wenn sie 18 sind, knallhart abgeschoben. Und das macht dann auch diese Spannung aus, weil man muss für sie irgendwie einen Weg finden, dass sie bleiben können. Und für Louis-Julien Petit ist dann die Sozialkomödie das ideale Filmgenre, um so eine Geschichte zu erzählen.
C'est des combattants modernes, c'est assister à des personnages.
Die Protagonisten in Sozialkomödien sind moderne Kämpfer und Kämpferinnen. Sie leben unter harten sozialen Bedingungen und kämpfen, um nach Lösungen und Auswegen zu suchen. Es beginnt also mit einem Drama und provoziert dann regelrecht eine Komödie. Wir als Zuschauer sehen diese modernen Kämpfer und weil sie sich wehren, schaffen sie Hoffnung. Ich mag dieses Genre der Sozialkomödie, weil es das einzige Genre ist, bei dem man wie in einem Slalomlauf zwischen Drama und Komik hin und her schwankt. Meine Meister sind Ettore Scola, einige Filme von Ken Loach, Filme wie Brass Dorf oder Fish and Chips von Stephen Frears, aber auch The Full Monty oder Pride. In all diesen Filmen geht es auch um die Kraft des Kollektivs. Das gefällt mir.
Und was auch hier wieder richtig gut funktioniert, finde ich, ist dieses Zusammenspiel zwischen Nicht-Profis und Profis. Also die jungen Migranten im Film sind echte Migranten, keine Schauspieler. Und die Hauptrollen wiederum werden gespielt von sehr berühmten Leuten in Frankreich. Da hast du ja schon Audrey Lamy erwähnt. Und dann haben wir noch einen echten Weltstar, nämlich François Cluzet. Kennt man aus Ziemlich beste Freunde. Das ist der Mann im Rollstuhl. Hat er dich jetzt hier in dieser Rolle überzeugt, also als Heimleiter?
Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Rolle und ich finde, er füllt die wirklich sehr schön aus und er tut wirklich alles. Es heißt Lorenzo, tut alles für seine Jungs im Heim, will, dass die in Frankreich bleiben können. Dabei interessieren ihn erstmal die Befindlichkeit seiner Köchin überhaupt nicht. Er sagt, die mögen Ravioli und wollen Fußball spielen, das ist alles, was du hier zu tun hast. Und dann kommt aber hinzu, dass er sich gleich zu Beginn beim Fußballspielen verletzt und dann muss er auch noch auf Krücken gehen und das verleiht dieser Figur noch eine größere Menschlichkeit und Verletzlichkeit. Und übrigens hat sich François Cluzet wirklich verletzt, wie Louis-Julien Petit uns hier erzählt. François Cluzet hat sich schon am ersten Drehtag verletzt und die Achillessehne gerissen. Zuerst wollte er daraufhin den Film abbrechen, aber ich konnte ihn davon überzeugen, dass seine Figur, wenn er auf Krücken geht und humpelt, dadurch nur verletzlicher und lebensnaher wird. Damit wird seine Figur zu einer Metapher für das Wohnheim, deren Bewohner immer in Gefahr sind. Das hat ihn überzeugt und so haben wir das Drehbuch etwas umgeschrieben, sein Handicap integriert. Das erklärt eigentlich ganz gut, warum diese Figur von Cluzet so gut funktioniert. Und dieser Film hat dann noch ein großartiges Finale, was wir jetzt natürlich nicht verraten, mit dem man eigentlich so nicht gerechnet hat, wo auch wunderbar alle Emotionen eigentlich wieder reingepackt sind. Und insofern ist es schon ein Film, der Spaß macht, der ihn aber auch tief berührt.
Also es sind die vertrauten Rezepte, um mal beim Küchenbild zu bleiben, der französischen Sozialkomödie, aber gut dosiert und hervorragend zubereitet. Und dann schmeckt das auch diesmal wieder. Die Küchenbrigade aus Frankreich jetzt bei uns im Kino. Für uns gesehen von Jörg Taschmann. Ich danke dir.
Sehr gern.
Muss ich mal klarstellen, in dem Arbeitsbereich oder Beschäftigungsbereich, in dem ich mich seit 32 Jahren bewege, gibt es diese Hierarchie.
Herr Löwisch, gucken Sie mich mal an. Gucken Sie mich mal an. Stell mal vor, es würde sich eine Frau benehmen wie Sie. Verstehen Sie? Verstehen Sie?
So kennen wir Alice Schwarzer seit Jahrzehnten. Sie ist die feministische Ikone und sie ist gleichzeitig auch ein Medienstar. Und über sie gibt es jetzt einen Film, der heißt schlicht und einfach Alice Schwarzer gemacht hat. Ihn Sabine Derfinger, sie ist eine sehr erfolgreiche Regisseurin aus Wien. Sie hat einen Grimme-Preis bekommen, sie hat die Vorstadtweiber mit erfunden und jetzt eben auch als große Verehrerin von Alice Schwarzer diesen Film gemacht. Gleich rede ich mit dieser Regisseurin. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Sie ist eine der großen Ikonen der deutschen Nachkriegsgeschichte. So muss man es ganz klar sagen, sie hat so viel beeinflusst, sie hat so viel bewegt und ich bin der Meinung, dass jeder, übrigens ob Mann oder Frau, dieser Frau etwas verdankt. Das könnte man, glaube ich, sogar ganz genau benennen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, ihr Leben ganz genau zu besichtigen und viele Dinge über sie zu erfahren, die ich auch so genau nicht wusste. Also auch zu begreifen, wie wurde sie die, die sie heute ist, Alice Schwarzer. Schlicht und einfach, so heißt dieser Film, gemacht hat diesen Film eine sehr erfahrene Regisseurin, die auch schon sehr spannende Dokumentarfilme gemacht hat über bedeutende Frauen. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, aus Österreich, bei uns zu Gast, Sabine Derfflinger. Hallo, willkommen.
Hallo.
Sabine, jetzt kommst du aus Österreich, aber ich meine, gut, sie ist eine europäische Figur, vielleicht sogar eine Weltfigur, Alice Schwarzer. Ich denke mal, dass auch du mit ihr schon irgendwas verbunden hast, denn sie ist wiederum auch ein Mensch, mit dem jeder irgendwas verbindet.
Ja, wie viele Menschen aus meiner Generation habe ich natürlich ihre Fernsehauftritte gesehen und tatsächlich, also dieser Schlagabtausch mit Esther Villar war wirklich mein erstes Erlebnis. Also zu Hause im Wohnzimmer, Mama und Papa sitzen da und plötzlich wird gestritten. Also ganz klassisch habe ich das erlebt und dann, also habe ich sie immer wieder erlebt mit ihren Büchern natürlich und mit der Zeitschrift Emma und eigentlich natürlich zu einem Zeitpunkt, das muss man sich ja vorstellen, früher war das ja nicht so, dass man danach googeln konnte oder so. Also ich habe ja gar nicht gewusst, was Feministin ist, ne? Da muss man dann irgendwelche Leute fragen, was das überhaupt sein soll und so. Ne? Also.
Und dieser Schritt dann zu sagen, ich mache über diese Frau, die ja auch, ich glaube, da sind wir uns einig, eine Übermacht ist. Sie ist auch eine Naturgewalt irgendwie. Sich dann als Regisseurin, selbst wenn man so erfahren ist wie du, an so eine Frau ranzuwagen und zu sagen, ich mache mit ihr zusammen, ohne sie geht's ja nicht. So ein Film, wie war das?
Schön.
Ja?
Schön, herausfordernd. Also wir haben uns ja quasi zufällig kennengelernt in dem Sinn, dass ich ja vorher diesen Film gemacht habe über Johanna Donal, ja, die österreichische Frauenministerin, die ja nie mehr lebt, aber mit der die alles befreundet war. Und so gab es in dem Zusammenhang ein Interview. Und bei dem Interview ist es passiert, dass die Kamera ausgesetzt hat und dann die Alice gesagt hat, so, na gut, dann nutzen wir die Zeit und wir trinken zusammen einen Kaffee. Ja, und so hat sich das dann entwickelt.
Also der Film greift ja auch zurück. Es ist ganz chronologisch erzählt übrigens auch. Also man erfährt tatsächlich viel von ihrer sehr schwierigen Kindheit. Man erfährt aber vor allem, und das fand ich am spannendsten, etwas von der Zeit in Paris, wo sie ja mit Simone de Beauvoir dann zusammenkam, Sartre erlebt hat, gekämpft hat. Also ich hatte das Gefühl, dass du auch darauf sehr viel Wert legst, das genau zu erzählen, auch genau die Wurzel nochmal sichtbar zu machen.
Ja, weil ich denke, das ist ja verloren gegangen und vor allem ist es ja ein Film, der nicht nur für die Menschen ist, die alles Schwarzer kannten und kennen oder mit ihren Büchern aufgewachsen sind oder sie im Fernsehen erlebt haben, sondern auch für die Menschen jüngerer Generationen. Also ich habe eine sehr junge Editorin gehabt, die dieser Zoe Gerritschläger, die ist 30, die hatte einen ganz anderen Zugriff auf das Material und es ging mir schon darum, diese Geschichte weiter zu erzählen. Also das Problem ist ja immer, die Frauen müssen immer wieder von vorne anfangen, weil die Frauengeschichten nicht erzählt werden. Und mir war es auch ganz wichtig, rauszufiltern bei diesen großen Themen, die Alice verkörpert, sei es Abtreibung, sei es Prostitution, sei es Islamismus sozusagen, wo sind die Wurzeln, wie schaut das historisch aus und nicht nur so Versatzstücke aus dem Jetzt, sondern das einfach mal begreiflich zu machen, diese Zusammenhänge.
Und begreiflich vielleicht auch zu machen, woher das bei ihr kommt. Also wir wollen es dem Film ja doch nicht vorgreifen, Leute sollen ihn ja sehen, aber hast du eine Erklärung dafür, dass sie eben so zielgerichtet, schon sehr früh offenbar auch wusste, wo es lang gehen wird. Also für ihr Leben war, glaube ich, schon sehr früh klar, das will ich und das hat sie dann auch gemacht.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das hat natürlich was mit einer Persönlichkeit zu tun, wie man tickt, wie man funktioniert. Dann sicher natürlich, wie sie aufgewachsen ist, nicht mitten in der Gesellschaft, sondern am Rand. Das macht dafür aus. Und glaube ich, sie ist schon geprägt durch so einen Gerechtigkeitssinn. Und dieser Gerechtigkeitssinn, der ist geblieben und der ist eben so unumstößlich. Und da ist sie dann auch so gut, dass sie sie da nicht vom Weg abbringen lässt, weil dieser Gerechtigkeitssinn, der ist ihr Motor.
Also sie ist absolut furchtlos. Also das wusste man zwar schon, aber wenn man es da nochmal bei dir sieht. Und sie ist, warum ich sie auch ein bisschen beneide, so total sicher im Urteil. Also auch wenn sie in meinen Augen sich irrt, das gibt's ja auch in ihrem Leben, klar. Trotzdem, sie geht da ihren Weg und sie lässt sich da nicht beirren und sie verficht das, was sie für richtig hält. Also das hat mich am meisten auch bei deinem Film wieder beeindruckt, das nochmal zu sehen. Über Jahrzehnte hinweg. Ging dir wahrscheinlich eh nicht, denn es spielt in deinem Film eine große Rolle. Diese unglaubliche Klarheit.
Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Also mir ging es da ähnlich. Also ich hatte natürlich im Vorfeld das auch so erlebt. Oder natürlich, wenn man ihre Sachen liest, merkt man das. Aber wenn man es dann so leibhaftig sieht, eben im Archivmaterial und im Jetzt, diese Klarheit und diese Klarheit des Urteils und dieses, dass man sich nichts reinreden lässt und dass man so bei sich bleibt und eben, dass man so mutig ist, unabhängig davon, was rundherum passiert. Also, dass sie so wahnsinnig mutig ist, das hat mich schon einmal ganz speziell beeindruckt.
Wie war das jetzt auch beim Drehen? Also wir erleben Sie ja auch in Redaktionssitzungen bei der Emma zum Beispiel, dann mit Ihrer Frau zusammen. Es gibt eben auch persönliche Momente. Hat sie da manchmal auch vielleicht so eine Art Co-Regie geführt? Weil ich kann mir bei so einer Frau das nicht anders vorstellen, die natürlich auch ihr Selbstbild sicherlich ganz genau definieren kann.
Naja, indem sie sozusagen spricht, wie sie spricht, indem man sie sieht, wie sie sieht, sozusagen stellt sie sich ja dar. Aber für mich ist das ja sowohl im Spielfilm als auch im Dokumentarfilm so, dass sie ja immer den Menschen den Raum gibt, dass sie sich selber darstellen können und dass ich das jetzt nicht irgendwie wie eine Domptöse irgendwie verändere. In dem Sinn hat sie natürlich die Freiheit gehabt, sie konnte ja die Sätze sagen, die sie sagen will, oder in ein Gespräch jemand so verwickeln, wie sie das möchte. Aber ich glaube, es war schon, einerseits war ihr klar, wenn ich den Film mache, kann sie sich nicht einmischen und ich mache den Film. Sie hat selber genug Porträts gemacht, dass sie das weiß, dass das notwendig ist, damit das funktioniert. Gleichzeitig für jemanden, der alles so kontrolliert, war das schon, glaube ich, nicht so wirklich einfach.
Und sie ist ein großer Kinofan. Also ich habe immer wieder in Erinnerung dieses wunderbare Interview mit Romy Schneider. Also sie liebt auch Kino, sie liebt Filme und eben auch die Stars. Darum hat sie ja dieses schöne Gespräch mit Romy Schneider gemacht. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Stelle, die mich besonders berührt hat in deinem Film. Sie schminkt sich so, ich glaube, man sieht deine Kamerafrau auch so im Spiegel. Ganz intimer Moment ist das sowieso, ne? Wenn man sich da Rouge auflegt. Und da zählt sie nochmal all ihre Vorzüge auf. Und da ist sie auch hemmungslos. Ne? Und es stimmt ja auch. Emotionalität und Intelligenz, beides verbindet sie. Das ist ihre Stärke. Und ich dachte in dem Augenblick, vielleicht sagt sie jetzt auch mal, was ist meine Schwäche? Also ich weiß aber nicht, ob sie das überhaupt zulassen kann, weil sie hat ja eben, wie gesagt, auch Fehlurteile getroffen. Ich fand die Arbeit mit Bild, mit der Bildzeitung wirklich falsch. Ich finde, da hat sie eine Grenze überschritten. Damals in der Kachelmann-Berichterstattung zum Beispiel. Könnte andere Beispiele nennen. Würde sie so einen Moment zulassen? Also in der Szene macht sie es eben nicht.
Ja, aber das ist ja eine Szene, die sie wirklich mit ihrer Frau gemacht hat. Also das war ja ein ganz intimer Moment.
An der Kamera ist die Frau, die man dann sieht.
Das ist ihre eigene Frau.
Das ist die Frau,
sozusagen, das ist der intimste Moment überhaupt. Den habe ich gar nicht gedreht.
Ah, ja.
Also ich habe den gar nicht gedreht, sondern das hat sie mit ihrer Frau gedreht sozusagen. Und intimer geht es gar nicht. Nee, also insofern...
Ob sie das für sich selber zulässt, das frage ich mich. Andererseits ist das vielleicht auch das Geheimnis ihres Erfolgs, dass sie es eben nicht zulässt, so ein Gedanken. Was ist vielleicht auch mal falsch gewesen? Wo hast du Leute verletzt? Wo gab es eben auch Fehlurteile? Vielleicht ist das gerade ihre Stärke.
Naja, ich denke schon. Also im persönlichen Gespräch spricht man aber sowas schon. Aber mit dem geht sie vielleicht nicht nach außen. Sie wird eh angegriffen genug. Ja. Also sie wird sie ja nicht nur schwächen. Also ich glaube, jemand, der so angegriffen ist, wie die alles, der wird nicht nach außen gehen und sie im Außen nur schwächen. Also persönlich und im privaten Gespräch ist es so wie mit jedem von uns, dass wir natürlich wissen, wo wir viel arbeiten, machen wir auch Fehler. Das weiß die alles bestimmt auch.
Das habe ich mir auch so erklärt, dass sie da eine Rüstung vielleicht auch hat. Ne?
Ja, wen wundert's? Also für mich waren schon die Dreharbeiten schlimm genug, wie man rundherum angegriffen wird. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man das ein Leben lang aushält.
Sie hat's ausgehalten und sie hält's ja auch weiter aus. Und die Frage auch an dich, ich hab's am Anfang ja so selbstverständlich gesagt, jeder verdankt dir irgendwas. Übrigens sehr schön im Film, auch finde ich, dieser Blick in den Osten. Das wird nämlich so oft ausgelassen, dass es auch nochmal 17 Millionen DDR-Bürger gab und auch Frauen in der DDR, die eine ganz eigene Vorstellung hatten von Emanzipation. Dass das bei dir eine Rolle spielt, dank auch von Jenny Appenbeck, die ja mit ihr befreundet ist, die Autorin. Also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch mal darüber nachzudenken. Das ist auch Teil der deutschen Geschichte, nebenbei bemerkt. Aber die Frage auch an dich ganz persönlich. Was meinst du, was haben wir ihr zu verdanken? Was hast du ihr zu verdanken?
Naja, ich habe ihr ganz viel zu verdanken. Also natürlich kann man mir prinzipiell verdanken, dass sie den Feminismus in den Mainstream gebracht hat. Also, dass das nicht jetzt irgendwas ist, was im stillen Kämmerlein abgearbeitet wird und das irgendwie ein Hobby ist wie Seidenstickerei, sondern dass das uns alle betrifft und dass Männer und Frauen sich damit beschäftigen und dass darüber diskutiert worden ist und dass dadurch was bewegt worden ist. Also, auch ohne dem Film vorzugreifen, wenn man sich das Archivmaterial anschaut, weiß man, trotz allen Rückschritten, die ständig stattfinden, dass sie wahnsinnig viel bewegt hat und dass sie wahnsinnig viel verändert hat. Und sie ist natürlich auch ein Role Model. Also Role Models braucht man ja auch. Also das verdanke ich auch. Und ich muss sagen, natürlich jetzt auch während des Machens von dem Film habe ich wieder so viele Sachen gelernt. Und auch natürlich, wenn man sich das Archivmaterial anschaut, wie sie argumentiert, wie sie das macht, wie sie klug sie ist. Also da kann man sich richtig viele Scheiben aufschneiden.
Und sie ist natürlich nicht nur ein Vorbild, wie du sagst, ich finde, sie ist eben auch ein Medienstar. Sie kann unheimlich gut reden, sie ist witzig, sie ist schlagfertig und es ist dadurch auch ein sehr unterhaltsamer Film, weil man ihr einfach gerne zuhört. Ob man nun in jedem Punkt mit ihr übereinstimmt oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber sie ist eben auch ein Star für diesen Film. Der Film heißt schlicht und einfach Ali Schwarzer. Gemacht hat ihn Sabine Dörflinger, bei der ich mich sehr herzlich bedanke für den Besuch hier bei uns. Dankeschön.
Ich danke für die Einladung.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ja, und wir haben ja gerade gesprochen über Ali Schwarzer aus Wuppertal. Das ist ja ihre Heimatstadt. Und in dieser Stadt wiederum wirkte eine der größten Choreografinnen des 20. Jahrhunderts und hat, ich denke, viel dafür getan, dass man Wuppertal irgendwie in der ganzen Welt kennt, nämlich Pina Bausch. Auch über sie gibt es einen bemerkenswerten Film. Allerdings ist sie leider in diesem Film nicht mehr anwesend, konnte nicht mehr befragt werden. Sie ist ja viel zu früh verstorben. Und trotzdem ist sie in jeder Sekunde dieses Werkes in irgendeiner Weise eben doch in dem Film. Wie das geht, das werden wir gleich bereden. Außerdem stellen wir Ihnen den Film Mariupolis 2 vor. Ein Film, der nur ganz kurze Zeit im Kino ist und bald auch im Fernsehen ausgestrahlt werden wird. Aber im Kino sollte man ihn sehen. Warum? Auch das werden wir klären in dieser zweiten Stunde von 12 Uhr Mittag. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. In dieser Woche ist der Dokumentarfilm Into the Ice ins Kino gekommen. Er erzählt von Grönland, bekanntlich die größte Insel der Welt, die zu 80% mit Eis bedeckt ist. Das Eis dort allerdings schmilzt und trotz jahrelanger Forschung ist noch nicht so ganz klar, wie schnell das eigentlich vor sich geht. Der dänische Regisseur Lars Ostenfeld geht dieser Frage nach in diesem Film und er hat dafür drei bedeutende Grönland-Glaziologen, so heißt es nämlich, begleitet. Und Campino von den Toten Hosen hat ihm für die deutsche Fassung seine Stimme geliehen. Also viele Gründe, um über diesen Film zu reden mit Julia Fissmann, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo Julia.
Hallo.
Julia, du hast die beiden ja auch gesprochen bei der Premiere in Berlin dieses Films, der jetzt, wie gesagt, ganz regulär in den Kinos zu sehen ist. Und kannst uns jetzt erstmal sagen, wie erzählt der Regisseur überhaupt von dieser Expedition ins Eis?
Auf sehr emotionale Weise und das, finde ich, ist was Besonderes. Denn wir hören von Zahlen, von Berechnungen, die auf Satellitenmessungen beruhen und das ist natürlich alles sehr abstrakt. Also wir wissen was über den Anstieg des Meeresspiegels oder auch über das Schmelzen des grönländischen Eisschilds, aber keine Emotionen sind da irgendwie dabei. Regisseur Lars Ostenfeld wollte sich das mal selbst anschauen und hat dann Kontakt aufgenommen zu drei EisforscherInnen, muss man sagen, und begleitet sie bei ihren unterschiedlichen Expeditionen. Darunter ist auch die Dänin Dorte Dahl Jensen, das ist irgendwie die Eiskönigin, deren Forschungsergebnisse waren Grundlage für die Berechnungen des Pariser Klimaabkommens von 2015. Und dabei ist auch der britische Gletscherforscher Alan Hubbard und der amerikanische Jason Box. Wir sehen, wie sie sich in gefährliche Situationen begeben für die Forschung. Und das ist in der Tat sehr, sehr spannend. Regisseur Lars Ostenfeld ist zum ersten Mal in Grönland gewesen, im Eis, hat er mir erzählt. Und er ist zusammen mit zwei Wissenschaftlern und einem Tonmann mit dem Helikopter dort abgesetzt worden. Da ist so 100 Kilometer Eiswüste. Und dann hat er mir erzählt, also er bekam Gänsehaut und das nicht nur, weil ihm kalt war.
And we stand there and I say, wow, we are totally alone. Everything is ice, 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 white, white, white.
Wir waren total alleine, um uns herum nur Eis, 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 weiß, weiß, weiß. Die Wissenschaftler sagten mir, wir stehen auf 1 Kilometer dickem Eis. Ich habe Gänsehaut bekommen und dachte, das ist ein anderer Planet. Kein Leben, keine Bäume, keine Tiere, keine Vögel, nur Eis.
No life, no trees, no animals, no birds, nothing. Just ice.
Er beschreibt es so als so ein faszinierendes, angsteinflößendes weißes Monster, dieses grönländische Eisschild. Und dieses Gefühl schafft er durch seine Bilder und vor allen Dingen durch die Töne des krachenden Eises zu transportieren. Also man ist als Zuschauer wirklich mit dabei, im Eis und auf dem Eis.
Der Regisseur ist ja im Eis mit den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen allein. Wie stark ist diese Angst, von der du auch gesprochen hast, die ich übrigens total gut nachvollziehen kann, im Film dann auch zu spüren?
Ja, in zwei Situationen wird diese Angst wirklich ganz deutlich thematisiert. Also es gibt einmal Sturm mitten im Eis und da ist einfach nichts, was dich schützen könnte. Und der Sturm ist so heftig, dass das Zelt wegzufliegen droht und dann bauen sie so ein kleines Iglo drumherum und dann sieht man im Zelt, wie sich der Regisseur mit den Wissenschaftlern zusammen zu so einer Schicksalsgemeinschaft zusammentut. Und das ist irgendwie ganz schön, dass man merkt, er ist Teil des Teams. Und dann gibt es noch eine Situation an der Gletschermühle. Das ist ein Loch, als hätte sich so ein riesiger Wasserstrudel ins Eis gebohrt, 180 Meter tief. Das ist eben das Forschungsobjekt. Moulin heißt das wissenschaftlich und da wollen die Wissenschaftler reinklettern. Lars Ostenfeld filmt mit der Kamera in das Eisloch und man wird wirklich schwindelig als Zuschauerin. Und das ist ein bisschen wie ein Krimi, weil es ist einfach überhaupt nicht klar, ob sie da lebend wieder rauskommen, denn sie vermuten Wasser unter dem Eis.
We know the ice is melting from above, because of the heat, because of the sun.
Wir wissen, dass das Eis von oben schmilzt, durch die Hitze und die Sonne. Wir haben auf dem Eis kleine Seen und Flüsse gesehen. Aber die Hälfte des Eises schmilzt im Inneren. Und darüber wissen wir noch gar nichts.
And we know nothing about it. And that's the half of the melting.
Die Forscher gehen einfach der Annahme nach, dass das Eis schneller schmilzt als gedacht. Und das würde bedeuten, dass auch der Meeresspiegel schneller steigen würde. Und in dem Film geht es eben auch einfach um diese universelle Angst, die uns natürlich alle betrifft.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, also Campino von den Toten Hosen spricht diesen Film, den Kommentartext. Er hat ja als Schauspieler schon öfter gearbeitet. Da kennen wir ihn inzwischen auch von dieser Seite her. Aber wie kam es dazu, dass er jetzt hier also Filmerzähler geworden ist?
Er hat den Film gesehen und fand ihn total spannend, eben aus den Gründen, die ich auch gerade irgendwie aufgeführt habe. Weil es eben so emotional ist. Und er war als Erzähler sofort dabei. Die Bilder zeigen einfach, wie gefährdet diese wunderschöne Eislandschaft Grönlands ist. Und es zeigt eben auch, wie gefährlich es für uns werden kann, wenn das Eis schmilzt. Und er hat mir im Interview gesagt, naja, er sei überzeugt, dass Filme wie dieser, wie Into the Ice, etwas bewegen können im Kampf gegen den Klimawandel.
Ja, ich glaube, wir müssen da aus allen Rohren schießen, die uns zur Verfügung stehen. Die Gefahr, dass man über dieses Thema einschläft, weil es eben täglich pressiert und man sich ja an alles gewöhnt, die ist groß. Deshalb müssen wir verschiedene Herangehensweisen finden. Wenn die Menschen in diesen Film gehen und deshalb aber sagen, okay, ab jetzt fahre ich deutlich mehr Zug als früher, dann ist das auch schon mal ein kleiner Zentimeter, der gewonnen wurde.
Ja, das ist wirklich ein Film, der mehr bewegen kann als wohlfeile Appelle. Denn wir tauchen ins Eis ab an Orte, an die noch kein Mensch gewesen ist. Und das ist einfach faszinierend, auch diese Gletscherforscher kennenzulernen und beim Arbeiten zu beobachten. Denn sie gehen ja selbst an ihre Grenzen, auch vor allem durch die Last des Wissens über den Klimawandel. Sie erzählen, sie können oft nicht gut schlafen.
Das also Campino, der Erzähler von Into the Ice. Für uns mit ihm gesprochen hat Julia Fissmann, mit der ich mich erstmal ganz herzlich bedanke. Danke, Julia.
Gerne.
Und Into the Ice ist auf Kinotour. Heute zum Beispiel um 17.30 Uhr gibt es eine Vorführung im Zeiss Großplanetarium im Prenzlauer Berg mit einem Filmgespräch. Und da können Sie den Regisseur und Kameramann auch persönlich kennenlernen. Lars Ostenfeld und der britische Gletscherforscher Alan Hubbard ist auch dabei zum Gespräch zu Into the Ice. Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin Dancing Pina ist ein Film über die revolutionäre Tänzerin und Choreografin Pina Bausch, die ja übrigens in der Heimatstadt von Alice Schwarzer, über die wir schon ausführlich gesprochen haben, nämlich in Wuppertal gewirkt hat und das Tanztheater tiefgreifend ja für immer verändert und beeinflusst hat. Dieser Film allerdings ist jetzt kein Porträt im eigentlichen Sinne. Sie lebt ja seit 2009 leider nicht mehr, diese große Künstlerin, sondern der Regisseur Florian Heinzen-Ziop, der unter anderem auch diesen wunderschönen Dokumentarfilm Klasse Deutsch gemacht hat, ist einen ganz anderen Weg gegangen. Aber erstmal grüße ich ihn ganz herzlich. Hallo Florian.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Florian, was hat dich erstmal, bevor wir über dein Projekt reden und über diesen Film, der eben diesen interessanten Zugang eröffnet zum Werk von Pina Bausch, was hat dich an ihr so fasziniert? Bist du möglicherweise auch ein Fan von ihr schon immer gewesen? Dachtest, jetzt muss ich mal was über sie machen?
Ja, das ist ja vielleicht ein bisschen das Seltsame, dass ich bis zum der Arbeit an diesem Film Tanz allgemeine Riesenleerstelle war, also der Tanz als Kunstform und auch Pina Bauschs Werk. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, was ja nur 30 Kilometer entfernt ist von Wuppertal und da hätte man gut mal rübergefahren. Bin halt 84 geboren, vielleicht auch ein bisschen spät, habe die wilden 70er Jahre von Pina Bausch nicht mitbekommen. Also ich muss sagen, das war für mich die erste Auseinandersetzung mit ihrem Werk, aber auch mit Tanz. Also ich habe auch zum ersten Mal Tanz gefilmt.
Was sicherlich sehr reizvoll war, weil es auch zwei völlig unterschiedliche Welten sind, die du da beobachtest. Also es geht um die Wiederaufnahme von Stücken, um die Auseinandersetzung mit Stücken. Ganz verschiedene Orte dieser Welt. Du bist einmal im Senegal und du bist in Dresden. Beide Male werden eben Stücke von ihr wieder auf die Bühne gebracht. Was hat dich erstmal daran gereizt, an diesen ja logischerweise völlig unterschiedlichen Zugängen an so unterschiedlichen Orten?
Naja, einmal fand ich das toll. Beide Stücke sind ja mit Kompanien außerhalb von Wuppertal und mit TänzerInnen, die sich zum ersten Mal mit Pinas Werk auseinandersetzen. Ein bisschen wie ich ja auch. Sie natürlich tänzerisch und ich natürlich filmerisch. Aber da hatte ich das Gefühl, da ist ein bisschen Augenhöhe. Und dann fand ich das auch toll, diese unglaublichen Gegensätze. Allein schon die Architektur. Ne? Man hat da die altehrwürdige Semperoper mit Blattgold und roten Samt. Und an der École des Sables ist die Architektur ja ganz toll. Die Probenräume sind alle halb offen. Da ist dies innen und außen überhaupt nicht so getrennt. Auch der Hintergrund der TänzerInnen, die einen viel mehr vom klassischen Ballett, die anderen von sehr unterschiedlichen Hintergründen, Streetdance. Ich dachte, diese Unterschiede sind sehr, sehr spannend. Aber dass man vielleicht auch in diesen extremen Unterschiede das Universelle an der Sprache Tanz vielleicht sogar viel mehr beschreiben kann oder bearbeiten kann. Das war so die Arbeitshypothese zumindest.
Also im Senegal ist es die Inszenierung von Frühlingsopfer, also Strawinski, die da geprobt wird, und in Dresden Iphigenia auf Taurus. Lass uns erstmal im Senegal bleiben, weil ich sage auch ehrlich, das fand ich am interessantesten, weil ja da tatsächlich so viel von eigener Tradition mit reingenommen wird und übrigens auch an kultureller Auseinandersetzung, denn man stellt sich natürlich schon die Frage, wenn da so eine berühmte europäische Inszenierung nach Afrika gebracht wird, ist das nicht auch eine Art von Kulturexport, der den Leuten da gar nicht so unbedingt hilft? Also sie setzen sich auseinander mit einer fertigen Inszenierung, die es im Grunde ja schon klassisch gibt.
Ja, das ist ja vielleicht allgemein die interessante Frage, wie kann man dieses Werk weitergeben, ne? Und sagt das einer jungen Generation TänzerInnen, vielleicht auch egal wo auf der Welt, aber sagt denen das etwas, ne? Wie ist das, wenn die sich damit auseinandersetzen? Und ich glaube, das Spannende an Pinas Werk, so wie ich es verstanden habe, ist, dass er die Persönlichkeit, die Biografie der TänzerInnen immer eine ganz große Rolle spielt. Und ich glaube, das Projekt hätte nie funktioniert. Und die Aufführung wäre auch nie so stark geworden, wenn nicht die Tänzerin auch im Senegal, die kam ja aus sehr vielen verschiedenen afrikanischen Ländern, irgendetwas in sich in dieser Choreografie wiedergefunden hätten oder auch etwas über sich erzählen konnten in diesem Tanz. Und ich glaube, dass das dann ja sehr, sehr schön aufgegangen ist.
Auch die Geschichten der Tänzer und Tänzerinnen, also die ja von sich selbst erzählen. Ich finde, es gibt dem Film eine ganz besondere, große Dimension. Das könnte man ja vermuten, das stimmt übrigens so nicht, sage ich jetzt schon, dass es in Dresden konfliktfreier abgeht. Weil logischerweise, das ist jetzt klassisches Haus mit einer großen Tradition. Also die kommen damit schon irgendwie klar. Aber auch da merkt man natürlich, sowas geht nicht ohne Reibung ab, wenn man was Klassisches sich hernimmt und es sich anverwandeln will.
Ja, natürlich. Das ist halt dieser Weg. Beide sind von ganz unterschiedlichen Richtungen, ne, haben sich auf dieses Werk auseinandergesetzt. Und ich habe gemerkt, die Herausforderung war fast das Gleiche. Sang Wen Li, die Tänzerin in Dresden, sagt das so sehr schön. Sie muss hier sie selbst sein. Und das ist gar nicht so einfach. Und das hatte ich das Gefühl, das zog sich wie so ein roter Faden durch. Also gerade diese klassische Ballettausbildung, die abzulegen, Dinge nicht nur darzustellen, zu markieren, sondern wirklich in diesem Moment zu erspüren, das war, glaube ich, ein weiter Weg.
Jetzt sieht man im Film natürlich auch immer wieder die Erben, also ehemalige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Pina Bausch, die dieses Erbe jetzt dorthin tragen, mit den Leuten arbeiten. Die sehen sich auch Videos an. Auch immer schön, finde ich, die Originalinszenierung zu sehen. Und trotzdem stellt man sich dann immer wieder die Frage, ist das eigentlich legitim, was sie da überhaupt machen? Weil Pina Bausch lebt nicht mehr, ihr Geist, ihre Seele ist nicht mehr da und kann das Ganze auch gar nicht mehr beeinflussen. Also ist es nicht letztlich doch so eine Art von Ausbeutung von etwas sehr Erfolgreichem, aber doch letztlich Abgelegten?
Ja, das ist die große Frage, ne? Sagt man mit dem Tod von Pina Bausch, ist das Thema Pina Bausch vorbei? Gibt das den TänzerInnen nichts mehr? Also auch einer neuen Generation findet die da drin nichts mehr? Kann das weitergegeben werden? Ich hatte das Gefühl, diese beiden Projekte beweisen ja eigentlich, dass es nicht so ist, sondern dass das für TänzerInnen immer noch ein unglaublicher Schatz ist, ne? Sich damit auseinanderzusetzen. Mit der alten Generation fand ich das unglaublich spannend und das war für mich auch einer der Schlüssel für diesen Film. Die geben da ja nicht nur Bewegungen weiter und Choreografien, sondern die Choreografien, die Bewegung, das ist deren Lebensgeschichte. Ne? Die haben das seit 1974 getanzt. Die haben Malou Arraidou zum Beispiel, die hat die Iphigenie getanzt, da war sie 23. Das letzte Mal, da war sie 50 und dreifache Mutter. Und dazu kurz von Pinas Arbeitsweise, wie ich das verstanden habe, die Stücke haben sich auch immer wieder verändert mit denen, die es getanzt haben. Und ich glaube, dass da drin auch diese Erlaubnis liegt, das jetzt auch zu verändern oder anzupassen an die, die es jetzt tanzen, weil sie das selber schon gemacht hat.
Und jetzt so bietet dieser Film Dancing Pina, finde ich, einen ganz erfrischenden Zugang. Es ist überhaupt nicht weihevoll. Es ist ein Werkstattfilm, nicht ein Werkstattcharakter. Wir sind ja dabei, wie diese Inszenierungen neu entstehen. Und es entsteht eben auch ein Bild von Pina Bausch, die im Film, obwohl sie nicht mehr lebt, natürlich anwesend ist. Ihre Persönlichkeit, ihre Kraft, ihre Fantasie. Dancing Pina von Florian Heitzen-Ziop, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke. Dankeschön.
Danke fürs Gespräch.
Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin. Wir hatten über den Film schon mal gesprochen, weil er hat nicht so einen richtigen, klaren Filmstart, wie es sonst oft so ist. Nicht, dann läuft er in ganz Deutschland, sondern dieser Film läuft in ausgewählten Kinos. Die Kinos können ihn anfordern und das sollten sie übrigens auch tun, denn vor der Fernsehausstrahlung ist die Chance ganz wichtig, dieses Werk Mariupolis 2 auf der großen Leinwand zu sehen. Das haben wir in Cannes getan, da hatte der Film seine Premiere und ich kann Ihnen wirklich sagen, das ist ein erschütternder Eindruck, wenn man diesen Film sieht, wenn man ihn auf der großen Leinwand sieht, weil man einen Eindruck bekommt, den man natürlich im Fernsehen so nicht erhalten kann. Ich grüße erstmal ganz herzlich einen der Produzenten dieses Films, Martin Hampel. Also es ist eine internationale Koproduktion. Ihr wart dabei, habt diesen Film mitproduziert, ihn auch mit nach Cannes gebracht. Martin, erstmal schön, dass du da bist. Willkommen.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Martin, du hast ja schon auch mit deinen Kollegen zusammen viele wichtige, schöne Arthouse-Filme auch produziert. Besondere Filme sind immer doch sehr eigenwillige Werke, aber ich denke mir, so ein Film von einem Regisseur, der nicht mehr lebt, der während der Dreharbeiten umgekommen ist, der als sehr engagierter Dokumentarfilmer ja immer dahin gegangen ist, wo es weh tut, übrigens auch schon mal nach Mariupolis, darum ja im Mariupolis 2, Mantas Kvėradavičius aus Litauen. So ein Film ist dann auch im Nachhinein doch ein sehr besonderes Projekt für euch?
Ja, absolut. Also die Genese dieses Films war ja auch alles andere als gewöhnlich und auch nicht geplant in dieser Form. Also Mantas war eigentlich gerade bei Dreharbeiten in Uganda, als die Invasion an der Russen gestartet wurde. Und da er eben dort einen Film gemacht hat, da er die Leute aus der Stadt eben kannte, seine Protagonisten von dem Film Mariupolis, den wir eben 2015 auch schon produziert hatten, wollte er eben hin, wollte helfen, wollte auch schauen natürlich, was passiert da jetzt gerade und das eben auch wieder festhalten und ist eben dort bei diesen Dreharbeiten dann gefangen genommen worden und getötet worden. Und das hat uns alle eben, die ihn kannten und die mit ihm gearbeitet haben, wahnsinnig schockiert, ne, ganz klar. Und wir sind da eben dann auch erstmal miteinander, haben erstmal miteinander auf uns ausgetauscht, was ist da jetzt passiert, was macht man jetzt, wie kann man jetzt irgendwie auch helfen seinen Kindern und überhaupt. Und dann gab es eben, glücklicherweise muss man jetzt vielleicht sogar schon so sagen, also seine Verlobte war ja mit ihm dabei und hat nicht nur den Körper, sondern eben auch das Filmmaterial rausgeholt und nach Litauen geholt. Und wir hatten dann eben die Idee, wir schauen uns das mal an und schauen, vielleicht ist da auch irgendwas drin und wir können, um ihn zu ehren, oder ich weiß auch nicht genau, ne, also dieses einen Film daraus machen. Mhm. Und so war es tatsächlich auch, dass das Material einfach seine Handschrift getragen hat und so stark war und so einen Eindruck gegeben hat, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt, wir sind jetzt so verrückt, wir versuchen jetzt daraus einen Film zu machen und hatten dann eben auch die Chance bekommen, diesen Film, also sich abzeichnete, dass wir das hinkriegen, eben auch in Cannes zu präsentieren, weil der natürlich so eine Dringlichkeit jetzt hat. Mhm.
Dieser Film also mit der Weltpremiere in Cannes hat dann auch die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient hat. Ich habe den Regisseur auch mal kennengelernt. Bei der Berlinale war er ja mal zu einem anderen Thema und war sehr beeindruckt schon von seiner sehr ernsthaften Persönlichkeit. Das war ein sehr engagierter Mann, jemand, der sich hinter das Werk stellte, der von sich überhaupt kein Aufhebens machte, sondern eben immer hingesehen hat, wo Menschen leiden. Und das gilt auch für diesen Film. Also ich habe selten einen Kriegsfilm gesehen, der so eindringlich ist, gerade weil er ja so eine Beschränkung hat. Also ich finde das mal ganz wichtig zu betonen, Martin, das ist ein wichtiges Projekt und es ehrt ihn auch, aber es ist auch ein großartiger Dokumentarfilm.
Absolut. Also das Besondere an dem Film ist nicht nur die Art und Weise, wie er jetzt entstanden ist und die ganze tragische Geschichte dahinter, sondern was ich persönlich eben wahnsinnig toll finde, ist, es ist so ein Zeitdokument. Ja, also wir kennen alle diese Bilder von den Beschüssen, von den zerstörten Städten überall in der Ukraine gerade. Wir kennen das aus den Nachrichten, aber da sehen wir es für 30 Sekunden, eine Minute. Ja, man kennt auch die Sachen, die durchs Internet gehen, die Videos und so weiter. Aber das ist wirklich ein Einblick in dieses Leben, was ja trotzdem noch stattfindet dort vor Ort. Mhm. Von diesen, also er zeigt auch gar nicht, also natürlich die Zerstörung, die kannst du nicht ausblenden. Aber er zeigt vor allem die Menschen, die noch da sind, weil sie nicht flüchten konnten oder flüchten wollten, die einfach vor Ort noch versuchen, in irgendeiner Art und Weise mit einem stoischen Pragmatismus schon also ihr Leben weiterzuführen und irgendwie in dieser Situation klarzukommen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und ich finde, das ist ihm beeindruckend gelungen, wieder mal einfach dieses Leben zu porträtieren.
Also man ist im Wesentlichen auf diesem Hof, gibt es diese Kirche, wo die Menschen im Keller lange Zeit Schutz finden. Irgendwann sagen dann auch mal die Leute dort, ihr müsst jetzt wieder raus. Es sind ganz viele Wohnungen frei. Geht erstmal jetzt wieder raus, wohnt woanders, wir können hier nicht mehr zusammenleben. Aber ich finde gerade eben, um das nochmal so zu betonen, dieser enge, begrenzte Raum macht das Ganze dann auch zu einer Art Bühne, eine Bühne des Krieges. Also wir sind immer mit den gleichen Menschen, fast immer am gleichen Ort. Und ich finde, das ist dann auch im Schnitt gut gelungen, das offensichtliche Konzept von ihm, dass es ja auch so war, Menschen zu zeigen, in dieser Begrenze der Situation dann zu verwirklichen. Also ihr seid dann seinen Vorstellungen auch gefolgt.
Also das war immer zumindest unser Ansatz, unser Wunsch. Also wir kannten halt Mantas von vorherigen Projekten. Also wir haben halt Mariupolis 1 sozusagen damals produziert mit ihm. Aber zum Beispiel Uljana, die litauische Produzentin, hat jeden seiner Filme produziert. Auch die Cutterin, die den Film jetzt geschnitten hat, hat auch mehrere seiner Filme vorher schon geschnitten. Das heißt, alle, die an der Fertigstellung des Filmes beteiligt waren, wussten ungefähr natürlich, wie er denkt, wussten, was er, wie seine Herangehensweise ist, und wir haben versucht, ihm so treu wie möglich zu bleiben. Man konnte ihn ja leider nicht fragen. Und natürlich ist der Film auch jetzt kein, auch von seiner Struktur her kein klassischer Film, weil letztendlich, das darf man auch nicht vergessen, das ist ein Werk, das in mehr oder weniger 3 Wochen Tag- und Nachtarbeit zusammengebaut wurde, und das hat, aber diese Rohheit, finde ich, eben hat auch diese Stärke, weil es eben wirklich so eine Momentaufnahme ist und eben auch diese Menschlichkeit zeigt, mit der sich da jetzt auch doch, oder die Solidarität auch, mit der sich die Menschen dort jetzt eben beschäftigen und leben und gegenseitig versuchen zu helfen, aber natürlich auch jeder für sich zu schauen, wie komme ich jetzt in diesen traumatischen Zuständen eigentlich irgendwie klar? Und da hilft es natürlich, wenn man dann zusammenarbeitet. Es bleibt einem ja auch irgendwo nichts anderes übrig. Ne?
Also man muss übrigens auch mit dem Grauen leben. Auch das ist der ehrliche Aspekt dieses Films. Da liegen Leichen, man kann die nicht wegräumen, man muss daran vorbei. Man muss in dieser Situation erstmal leben. Das ist erschütternd. Aber es sind auch so viele, ja, liebenswerte, schöne Details. Ich bekomme immer diesen Mann nicht aus dem Kopf, weißt du, der mit seinen Tauben dort, also das ist so eine kleine Datsche, da wollte er auch leben, war kurz vor der Rente, hat sich gefreut, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das sind alles Lebensentwürfe, die völlig zerstört sind, und zwar für immer. Viele seiner Tauben, die er sehr geliebt hat, sind tot, ein paar sitzen da noch, und das ist so ein Bild, da sieht man jetzt gar keine menschlichen Leichen und kaum Trümmer und nur dieses Haus, und trotzdem begreift man plötzlich, was bedeutet so ein Krieg für die ganz normalen Menschen, und ich denke, das ist eine der großen Stärken dieses Films.
Ja, absolut.
Dass man diese Nähe bekommt zu den Menschen.
Ja, also diese persönlichen Schicksale, die dort natürlich teilweise nur angedeutet werden, weil man ja auch nicht zu sehr ins Detail gehen kann, aber auch was mich sehr beeindruckt ist, auch als ich das Material gesehen habe, ist mit welchem trotzdem noch Willen und teilweise wirklich auch dieser Pragmatismus, wie die Leute jetzt da rangehen und sagen, okay, das ist ja alles kaputt gewesen. Der eine erzählt ja auch, wie irgendwie sein Nachbar durch eine Explosion aufs Dach geschleudert wurde und dafür mehrere Tage einfach liegen blieb, weil es nicht anders ging, bis ihn dann mal jemand da runterholen konnte. Und wie sie das aber einfach so hinnehmen und sagen, wir geben jetzt nicht auf, wir machen jetzt weiter. Wir leben unser Leben, und irgendwann wird wird das alles vorbei sein. Und wenn wir dann noch hier sind, dann machen wir auch weiter und dann bauen wir wieder auf. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also Wahnsinn.
Es sind keine Drohnenflüge über die zerstörte Stadt. Es ist keine Abbildung der Totalität des Krieges, was ich am Anfang fast erwartet hatte. Stattdessen ist es eben genau das, was die Nachrichten nicht liefern können. Das Gesicht des Krieges und das Gesicht der Opfer. Also Mariupolis 2 jetzt im Kino zu sehen, in ausgewählten Kinos. Man kann ihn auch anfordern. Man kann versuchen, den Film jetzt noch zu zeigen, vielleicht auch drüber zu reden. Weil ich denke, mir ist das ganz wichtig. Und dann wird er auch im Fernsehen zu sehen sein. Martin Hampel war bei uns, einer der Produzenten. Ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Eine Empfehlung habe ich für Sie, ist noch etwas hin, aber merken Sie sich bitte den Sonntag, den 9. Oktober vor um 11 Uhr gibt es da eine schöne Lesung, übertragen wir auch auf Radio 1 im Cinema Paris am Kurfürstendamm, und da erwarten wir Edgar Reitz, also einen Giganten der deutschen Film- und Fernsehgeschichte, vor allem mit seinem monumentalen Werk Heimat hat er neu definiert, was Heimat überhaupt ist, was zu Hause ist. Er hat den Begriff Heimat vielleicht sogar errettet, er hat ihn neu erfunden und er hat jetzt seine Memoiren geschrieben. Hochinteressant, diese Entwicklung der Nachkriegszeit, er eben einer der Gründungsväter des neuen deutschen Films, der mit großen Menschen zusammengearbeitet hat, der aber vor allem selbst dieses gewichtige Werk geschaffen hat. Ich lese das Buch gerade, es ist wirklich unheimlich spannend, unheimlich schön auch zu erleben, wie er es geschafft hat, zu einem bedeutenden Filmpionier zu werden, zu einem Mitbegründer des Autorenfilms. 90 Jahre alt wird er am 1. November und er kommt zu uns am 9. Oktober um 11 Uhr im Cinema Paris, live übertragen auf Radio 1, aber natürlich lassen Sie sich das bitte nicht entgehen. Versuchen Sie jetzt schon, sich Ihre Karten zu sichern. Ich darf das Ganze moderieren und freue mich da auch schon riesig drauf. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es gleich mit Meili Scheidemann und Andreas Ulrich. Die Arena Liga live heute in der Bundesliga. Ein Klassiker, nämlich das Regionalderby zwischen Dortmund und Schalke. Und bis 15.30 Uhr können Sie wie gewohnt Ihre Tipps abgeben für dieses und für alle anderen Spiele. Ihnen ein schönes Wochenende mit Kino und mit Fußball. Machen Sie es gut.